ARD Sounds.
Illegale Autorennen, was sie anrichten und wie die Raser bestraft werden.
Neues Label zur Tierhaltung, bald auch fürs Schnitzel in der Kantine.
Sternschnuppenschauer über Deutschland, was ihr über die Lyriden wissen müsst.
15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Also wenn ich nachts um 2:30 nach Köln fahre, dann bin ich mir manchmal nicht so richtig sicher, ob ich da im Himmel gerade eine Sternschnuppe oder einen Hubschrauber oder ja doch nur irgendwie eine Laterne gesehen habe, die da in der Ferne leuchtet. Vielleicht hat mir ja manchmal auch schon eine Laterne einen Wunsch erfüllt, aber wir kommen später zu diesem Thema noch. War nur gerade ein Gedanke. Erstmal sage ich guten Morgen, heute am Donnerstag, den 23. April.
Und wir sind's wieder, Magdalena Bienert und Uli Spinnrad, und wir gucken aber erstmal auf ein ernstes Thema. Genau. Und emotional ist es auch, es geht um illegale Autorennen, die Folgen und aktuelle Gerichtsurteile.
Du denkst ja sowieso, mir passiert das nicht. Ich werde nicht erwischt. Der Kontrolldruck ist zu gering halt dafür. Kannst ja auch nicht jede Straße überwachen. Wie willst du das machen? Ich habe die Statistik jetzt nicht im Kopf, aber wenn ich überlege, dass wir damals, das war eine kleine Gruppe von 80 Leuten, wir sind fast 350 Rennen am Wochenende gefahren.
Das war Nico Klaassen. Er ist früher auch Rennen gefahren, hat er ja gerade selber erzählt. Heute macht er das nur noch ganz legal auf einem alten Flugplatz. Da organisiert er öffentliche Rennen, um die Raser von der Straße zu holen. Es sind aber nicht alle so einsichtig wie er und lassen das mit dem illegalen Rennen. Gestern ist zum Beispiel hier in Köln ein Urteil gefallen gegen zwei junge Männer. Sie haben sich im Dezember 2023 ein Rennen geliefert, ein illegales. Da waren beide gerade mal 20 Jahre jung. Und deshalb sind sie auch noch nach Jugendstrafrecht verurteilt worden.
Sie haben nämlich dabei zwei Menschen getötet. Zwei Frauen, eine Mutter und ihre Tochter. 5 Jahre Gefängnis gab es für den einen und 4,5 für den anderen.
Ich habe alles verloren. Es hat Familien zerstört. Auch meine Schwester, meine Mutter, mein Bruder, meine Freundin. Das macht einen noch fertiger zu sehen, wie im Arsch die sind, beziehungsweise, entschuldigen Sie das Wort.
Das hat der Vater und der Ehemann der beiden Getöteten vor ein paar Monaten gesagt.
Diese beiden jungen Männer, die haben sich damals auf der Autobahn ein Rennen geliefert mit über 200 Stundenkilometern, erlaubt waren 120. Und Zeugen haben gesagt, dass sie sich gegenseitig überholt haben. Und dann ist einer der beiden in den Kleinwagen der Mutter und der Tochter gekracht und deren Auto ist dann sofort in Flammen aufgegangen und ausgebrannt.
Und das ist leider bei weitem nicht der erste und auch nicht der einzige Fall, wo Raser Menschen töten. Erst Anfang des Monats gab es in Stuttgart ein hartes Urteil. Da ist ein Raser sogar zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen zweifachen Mordes verurteilt worden. Bei mir hier in Berlin wird auch nachts mitten in der Stadt auf dem Kudamm gerne mal gerast. Und da gab es 2021 zum ersten Mal zwei Haftstrafen wegen Mordes und versuchten Mordes, weil zwei Männer beim Rasen einen Rentner überfahren hatten.
Die Anzahl von solchen illegalen Autorennen, die nimmt in vielen Bundesländern stetig zu. Seit 2017 ist das ja auch ein offizieller Straftatbestand. Es gibt aber keine deutschlandweit erhobenen Zahlen. Wir können als Beispiel aber immerhin mal Zahlen aus dem bevölkerungsreichsten Bundesland, nämlich NRW, also Nordrhein-Westfalen, nehmen. Im letzten Jahr hat die Polizei hier knapp 2.400 verbotene Autorennen erfasst.
Das ist nicht wenig. Nee. Und das ist auch der höchste Stand seit Beginn dieser Statistik. In mehr als 660 Fällen gab es wegen solcher Rennen Unfälle und 19 Menschen sind dabei gestorben, nur letztes Jahr durch diese illegalen Rennen. Ja. Und diese Rennen, die da in der Statistik auftauchen, sind ja auch nur die, von denen die Polizei mitbekommt. Also wir können davon ausgehen, dass es natürlich eigentlich viel, viel mehr sind.
Gucken wir mal drauf, wer die sind, also diese Raser. Auch hier gilt, es gibt da keine einheitlichen Zahlen und Daten zu. Illegale Autorennen werden nicht in der polizeilichen Kriminalstatistik erfasst. Es gibt aber Studien dazu aus der Wissenschaft. Wolfgang Fastenmeier ist zum Beispiel Professor für Verkehrspsychologie an der Psychologischen Hochschule in Berlin und er ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Verkehrspsychologie. Und er sagt, in der Regel sind das junge Männer.
Von der Persönlichkeitsstruktur scheint es so zu sein, dass es sich um sehr impulsive, aggressive Menschen handelt, die also eine geringe Selbstkontrolle haben, die ein geringes Verantwortungsbewusstsein haben, die auch geringe soziale Kompetenz haben und die im Grunde gleichgültig gegen andere sind und deswegen auch diese Schädigungen in Kauf nehmen.
Oft scheinen unter den Rasern auch Fahranfänger zu sein, sagt etwa die Polizei. Deshalb gibt es auch immer wieder mal Präventionsprogramme für junge Menschen. Wir haben vor ein paar Monaten hier im Podcast auch schon mal über zerbeulte Unfallautos gesprochen, die Polizei ja zum Abschrecken auf irgendwelchen Plätzen abstellt.
Aber wenn man mal grundsätzlich darauf schaut, was man gegen Raser machen kann, dann sagen Experten wie eben dieser Verkehrspsychologe, dass sie da eher hoffnungslos sind, zumindest was solche Präventionsmaßnahmen angeht, wie zum Beispiel ausgestellte Autowracks oder auch höhere Strafen. Das scheint nicht so viel zu bringen.
Wir haben ja auch schon anfangs Nico Klaassen gehört, der früher auch illegale Rennen gefahren ist, bis er irgendwann dabei einen Freund verloren hat. Dann hat er aufgehört und er sagt, das Rasen, das ist irgendwie wie eine Sucht.
Wenn du eine rote Ampel siehst, dann ist, wenn du so voll Adrenalin bist, da fährst du rüber. Du willst gewinnen. Du willst dir den Schuss jetzt setzen.
Unsere Kurznachrichten.
Die Bundeswehr soll in den kommenden Jahren die stärkste konventionelle Armee in Europa werden. Konventionell heißt ohne Atomwaffen. Dazu hat Verteidigungsminister Boris Pistorius gestern die erste eigene Militärstrategie in der Geschichte der Bundeswehr vorgestellt. Vieles, was er vorgestellt hat, ist aber nicht neu. Aber viele Details müssten eben auch geheim bleiben, hat Pistorius gesagt. Sonst könne man Wladimir Putin auch direkt in den E-Mail-Verteiler aufnehmen. Die Militärstrategie ist nämlich vor allem eine Reaktion auf die wachsende Bedrohung durch Russland.
Es gibt mal wieder Kritik an einer Aussage von Bundeskanzler Friedrich Merz. Anfang der Woche hatte er gesagt, dass die gesetzliche Rente in Zukunft nur noch die Basisabsicherung im Alter sein soll. Das würde bedeuten, dass man privat vorsorgen müsse, um genug Geld zum Leben in der Rente zu haben. Die SPD-Chefin Bärbel Baas hat gestern gesagt, dass sie mit Merz gesprochen habe und er das nicht so gemeint habe, wie es rüberkam. Kritik gab es auch aus der eigenen Partei, also der CDU, weil Merz den Menschen Angst gemacht habe. Im Moment arbeitet ein Expertengremium an Plänen für die Rente der Zukunft.
RTL darf den Bezahlsender Sky Deutschland übernehmen. Die EU-Kommission hat das Geschäft geprüft und genehmigt. Damit wird in Deutschland ein neuer großer Streaming-Anbieter entstehen. Die EU-Kommission spricht von einem europäischen Gegengewicht zu großen US-Plattformen wie Netflix, Amazon oder Disney. Die Marken Sky und Wow sollen auch unter dem Dach von RTL erhalten bleiben, genauso wie der Sky-Standort in München. Geplant ist auch, das Angebot im Free-TV zu vergrößern. Sky hält ja zum Beispiel Rechte an der Bundesliga, an der Formel 1 und am Tennis. Und aktuell gehört der Sportbezahlsender noch einem US-Konzern.
Nach den Fußballern haben jetzt auch die Fußballerinnen vom FC Bayern vorzeitig die deutsche Meisterschaft gewonnen. Für die Münchnerinnen ist das jetzt schon die vierte in Folge und gleichzeitig ist es 4 Spieltage vor Schluss die früheste Meisterschaft in der Geschichte der Frauen-Bundesliga. Nur der FCR Duisburg hat das schon mal genauso schnell geschafft, aber das ist mittlerweile auch schon 26 Jahre her.
Und wir müssen wieder sagen, wenn auch Zähne knirschen wie Anfang der Woche bei den Männern, herzlichen Glückwunsch.
Den Frauen gönne ich es aber irgendwie mehr. Weiß auch nicht. So Leute, wir haben ja Anfang der Woche schon mal über die Fleischindustrie gesprochen, nämlich über die Bedingungen für die Arbeiter dort. Und dann haben uns viele Nachrichten erreicht mit dem Wunsch, doch bitte auch mal auf die Tiere zu schauen. Und das machen wir jetzt, weil die Politik Neuerungen angekündigt hat.
Genau, aber ich sage euch direkt, hört besser gut zu. Das ist nämlich alles ein bisschen kompliziert. Die deutsche Bürokratie lässt da grüßen. Mhm. Aber der Reihe nach, wir dröseln das alles für euch auf, versprochen. Und wir reden heute darüber, weil es bald auch ein Tierhaltungslabel in der Gastronomie geben soll. Dann kann ich also auf der Karte sehen oder ich kann nachfragen im Restaurant, wo das Schwein, aus dem mein Schweineschnitzel Jägerart gemacht ist, herkommt und wie es gehalten wurde, als es noch gelebt hat.
Natürlich guckt man da drauf, die Haltungsform, aber gleichzeitig achtet man auch ein bisschen aufs Geld. Also wenn es ein guter Mix aus beiden ist.
Wenn man dann halt mal auf ein Angebot achtet, dann kann das schon mal vorkommen, dass dann die Haltungsform leider etwas darunter leidet. Aber im Grunde genommen bin ich da jetzt schon mittlerweile darauf eingestellt, dass ich mich da wirklich in Richtung Bio bewege.
Um das einordnen zu können, müssen wir erstmal einen kleinen Exkurs machen zum Thema Tierhaltungslabel. Also ihr kennt wahrscheinlich alle dieses 5-stufige Label, das inzwischen auf vielen tierischen Lebensmitteln aufgedruckt ist. Von 1 in Rot, Haltungsform Stall, bis 5 in Grün, das ist Haltungsform Bio. Das ist ein Label von einer Initiative von Tierhaltern, von Schlachtern und Supermarktketten und das ist freiwillig. Damit hat der Staat nichts zu tun.
Nee, das gibt es seit 2019 und mittlerweile ist es, wie gesagt, ziemlich verbreitet, kennt ihr wahrscheinlich alle. Und seit 2023 gibt es eigentlich auch ein Gesetz, das ein staatliches Siegel für Fleisch vorsieht. Das hat sich damals die Ampelregierung ausgedacht. Dieses Siegel ist schwarz-weiß. Links am Rand steht Tierhaltung und daneben stehen dann untereinander die Haltungsformen mit einem Kästchen. Und die entsprechende Haltungsform ist dann markiert, indem das Kästchen schwarz ausgefüllt ist. Und dann gibt es auch noch einen QR-Code, hinter dem man dann Infos über die jeweiligen Haltungsformen findet.
Es gibt aber Gründe, warum ihr dieses Label beim Einkaufen kaum seht. Also ich habe es mir angeschaut und dachte so, Weiß ich jetzt nicht, ob ich das überhaupt jemals schon gesehen habe. So, der Punkt ist, erstens gilt das nur für Schweinefleisch und zweitens auch nur für Frisches. Also jetzt das marinierte Nackensteak für den Grill am Wochenende, das ist gar nicht dabei. Und diese Kennzeichnung ist auch noch nicht verpflichtend. Es gilt eine Übergangsfrist, die von der schwarz-roten Nachfolgeregierung immer wieder verlängert worden ist, weil das Gesetz zu kompliziert und in der Praxis nicht umsetzbar gewesen sei. Stand jetzt soll es aber ab 2027 verpflichtend werden.
Genau, und die anderen freiwilligen Siegel, die ihr kennt, die wir auch kennen, die werden dann aber nicht verboten. Theoretisch kann es also mehrere auf einem Lebensmittel geben, weil das freiwillige bunte Label, von dem wir schon gesprochen haben, aber immer wieder mal angepasst worden ist und inzwischen die gleichen 5 Kategorien hat wie das staatliche, das nächstes Jahr kommen soll, kann man ja schon davon ausgehen, dass dann wahrscheinlich auf dieses Freiwillige verzichtet wird. Das würde ja auch für die Hersteller keinen Sinn machen, dass man dann so eine Doppelung hat.
Aber ich finde, dieses Bunte ist auf jeden Fall auffälliger, merkt man sich noch ein bisschen eher. Aber es ist, ihr merkt es, es ist kompliziert. Mehrere Label, dazu unterschiedliche Ansichten von unterschiedlichen Bundesregierungen und am Ende wird es für uns Verbraucher dann tatsächlich unübersichtlich. Also wir halten nochmal fest, das Label, das ihr im Supermarkt auf Rind, Schwein und Geflügel findet, das ist freiwillig, das ist das Bunte. Ab nächstem Jahr wird es wahrscheinlich ersetzt durch ein staatliches Siegel, das anders aussieht, schwarz ist und die gleiche 5 Stufen hat. So, und dieses staatliche Siegel, das soll auch für die Gastro gelten. Das wäre dann diese Erweiterung, die Neuigkeit.
So, und zum Schluss kriegt ihr noch ein Detail, das beweist, dass wir in Deutschland sind. Ihr erinnert euch ja, das neue Label vom Staat soll ja sowieso auch erstmal nur für Schweinefleisch gelten. Aber in der Gastronomie soll es zum Beispiel bei Schweinefleischrouladen nur für das Fleisch der Roulade gelten und nicht für den Speck, der darin für den Geschmack eingewickelt ist und auch nicht für Fleisch, das ich in der Kantine in meiner Bolognese-Soße bekomme oder auch in der Maultasche, weil es dann eben nicht der Hauptbestandteil des Gerichtes ist.
Ja, Wahnsinn. Also musst du echt immer die KI befragen, was jetzt genau gemeint ist dabei, meine Güte. Wir würden gerne wissen, wie ist das bei euch? Achtet ihr überhaupt auf solche Siegel? Also beeinflussen die euch beim Kauf von Nahrungsmitteln, von Fleisch? Erzählt uns gerne mal davon per Sprachnachricht oder auch als Mail. Da freuen wir uns über jede Nachricht. Unsere Kontaktdaten findet ihr ja wie immer in der Folgenbeschreibung. So, und vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, es ist mal wieder diese besondere Zeit des Jahres, wo es ziemlich viele Sternschnuppen zu sehen gibt. Es sind die sogenannten Lyriden, die kommen im April und sind etwas weniger spektakulär als die oft helleren Perseiden im August.
Ja, ich habe ja eben schon gesagt, ich bin mir manchmal nicht sicher, was ich da gerade gesehen habe, wo das Licht herkommt, was ich am Himmel entdecke. Jedenfalls diese Lyriden kommen daher, dass wir mit der Erde gerade im Moment durch eine kosmische Staubwolke fliegen, aus kleinen Staub- und Gesteinsresten eines Kometen. Und wenn die Erde jedes Jahr durch diese Staubwolke fliegt, dann treten die Teilchen in unsere Atmosphäre ein, da verglühen sie dann. Und das bedeutet, dass es besonders viele Sternschnuppen am Himmel gibt, weil wir sehen dieses Verglühen als Sternschnuppen.
Ungefähr 15 bis 20 Sternschnuppen pro Stunde sind da tatsächlich möglich. Aber unsere kleine, interne, nicht repräsentative Umfrage heute Morgen hat hier ergeben, wir haben keine gesehen.
Nee.
Es muss halt auch richtig dunkel sein. Ne? Das ist in Berlin leider sehr schwierig.
Ja, du hast überall Lichter, auch auf der Landstraße mittlerweile. Und wenn ich über Land fahre, so wie heute Morgen auch wieder, dann gucke ich natürlich auch lieber nach vorne als nach oben.
Ja,
aber die Chance ist noch nicht vorbei. Bis Ende April kann man die Dinger noch sehen. Also vielleicht auch mal am Wochenende nachts den Kopf in den Nacken legen.
Genau. Es gibt bei den Lyriden übrigens auch gerne mal extrem helle Sternschnuppen, die nennt man dann Feuerkugeln, weil je größer das Teilchen, das verglüht, umso heller und größer die Sternschnuppe. Und wir bekommen übrigens nicht das verglühende Teilchen selbst zu sehen, sondern die leuchtende Luft.
In diesem Jahr ist der Mond wohl auch günstig, weil er gerade eher dünn und nicht so hell ist. Aber es bringt natürlich nichts, wenn man dann in der Stadt die von Menschen erzeugten Lichter hat. Also am besten da, wo es dunkel ist. Aber merkt euch, es ist Lyridenzeit.
Wir beide, wir müssen ja mit bloßen Augen in den Himmel gucken, um diese Sternschnuppen zu sehen. Aber Leute, die NASA, die hat sich jetzt ein neues Teleskop gegönnt, um das alles ein bisschen detailreicher zu erkennen.
Jo, 3,5 Milliarden Euro hat das Ding gekostet. Das ist
Schnäppchen.
Ein bisschen mehr als das, was Kinder in ihrem Kinderzimmer stehen haben, um dann irgendwie nachts mal in den Himmel zu gucken. Hattest du sowas?
Auf keinen Fall.
Nee, ich auch nicht.
Dieses neue Superteleskop soll auf jeden Fall dabei helfen, herauszufinden, ob es noch andere Galaxien wie die gibt, in dem die Erde ist und wie oft Planeten vorkommen, die lebensfreundliche Bedingungen haben. Aber die NASA sagt selbst, dass sie natürlich auch auf Überraschungen hofft.
Ja, dieses alte Teleskop, was vorher das Superteleskop war, hieß Hubble und das neue jetzt, Achtung, Nancy Grace Roman Space. Toller Name. Damit soll aber auch nicht nur etwas Konkretes gesucht werden, sondern es soll große Teile des Himmels erfassen und dabei dann Raum für neue Entdeckungen lassen. Dabei wünschen wir natürlich viel Erfolg. Dann sollen die Leute von der NASA gucken bis in die Unendlichkeit und noch viel, viel weiter.
Wir zwei beide, wir gucken auf jeden Fall erstmal nur bis morgen, denn dann sind wir wieder hier. Macht's gut.
Bis morgen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.